Das letzte Lied, Danke für die Freude, haben wir auch gesungen. Und das Thema, um das es mir heute gehen soll, ist Freude, die mich stark macht. Und Anfang des Jahres kam einer aus unserer Gemeinde auf mich zu und hat gesagt, Markus, wie verstehst du eigentlich diesen Bibelvers? Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und wir kamen so zwischen Tür und Angel ein bisschen ins Gespräch, Austausch darüber. Und am Ende meinte er kurz, Markus, wenn du mal kein Predigtthema hast, dann kannst du ja vielleicht mal darüber predigen. Und irgendwie hat mich dieser Gedanke ein halbes Jahr nie losgelassen. Und deswegen stehe ich heute hier. Und ich habe mich am Anfang in der Vorbereitung mit der Frage auseinandergesetzt, wieso drückt dieser Vers so etwas Gewaltiges aus? Und vielmehr noch, wenn die Freude am Herrn meine Stärke ist, dann will ich eigentlich auf diese Stärke in meinem Leben nicht verzichten. Doch wie komme ich dahin? Wie komme ich dahin, dass Freude und vor allem auch die Freude an Gott mir zur absoluten Kraftquelle wird? Und das hat mich bewegt, heute darüber zu reden, auch wenn ich weiß, dass die Person gerade nicht da ist, aber vielleicht schaut sie ja online zu und kann diese Predigt gegebenenfalls nachhören. Ich musste tatsächlich etwas schlucken, als ich nach dem Vers gesucht habe. Ich dachte, okay, Philipperbrief, nee, das ist ein bisschen, da ist nochmal von einer anderen Freude, nee, gleiche Freude, aber wird die Freude ein bisschen anders beschrieben. Ich dachte, vielleicht Psalmen könnte sein. Tatsache ist, der Vers steht im Buch Nehemia. Und auch ich als Prediger, ich merke, ich muss mich immer wieder mal auf die Suchfunktion verlassen, um mich, ja, die mich dann zu dem Vers bringt, mit dem ich mich auseinandersetze. Aber um was geht es denn jetzt eigentlich in dieser Situation? Was hat Nehemia dazu veranlasst, genau diese Worte zu schreiben? Und dieser Vers, der stammt aus einer Szene, in der das Volk nach der Rückkehr aus dem Exil, aus Babylon, das Gesetz Mose, das Gesetz Gottes, die Tora, wiederentdeckt. Und als Esra das Gesetz vorliest, reagieren die Menschen mit Trauer, weil ihnen bewusst wird, wie weit sie sich von Gottes Geboten entfernt haben. Doch Nehemia und Esra, die fordern das Volk auf, nicht zu trauern, sondern sich zu freuen, weil der Tag der Rückkehr und auch der Tag des Verstehens ein heiliger und freudiger Tag ist. Und so lesen wir dann in Nehemia 8, die Leviten erklärten dem Volk das Gesetz, während das Volk an seinem Platz blieb und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn, sodass man das Gelesene verstand. Und Nehemia, der Statthalter, und Esra, der Priester und Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk lehrten, sprachen zum ganzen Volk. Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Darum sprach er zu ihnen, esst Fettes und trinkt Süßes. Sendet alle Teile davon auch an denen, die nichts für sich zubereitet haben. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten beruhigten das ganze Volk und sprachen, seid still, denn der Tag ist heilig. Seid nicht bekümmert. Und das ganze Volk ging hin, um zu essen und zu trinken und auch Teile davon zu senden und ein großes Freudenfest zu machen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündigt hatte. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ein Zuspruch, der in eine Situation hineingesprochen wird, wo das ganze Volk, nachdem es das Gesetzbuch gehört hatte, erstmal in Trauer ausgebrochen ist. All das Leid und all die Schmerzen über Jahre hinweg im Exil, die sind geschehen, weil Israel kein Interesse an den Ordnungen hatte, die Gott für Israel vorgegeben hatte. Was dazu geführt hat, dass Gott irgendwann an den Punkt gekommen ist und gesagt hat, okay, dann überlasse ich euch euren Willen. Nicht meinen Willen, sondern euren Willen. Und das ging leider nicht gut aus. Viele Jahrzehnte im Exil und irgendwann kommen sie wieder zurück nach Israel, bauen die Mauer auf und wir kommen zu dieser Stelle, wo das Volk erkennt, was geschehen ist und Wiederherstellung geschieht. Ein kurzer Exkurs zum Thema Konfliktmanagement, den ich an der Stelle sehr passend finde. In Konflikten sind es meist die Gefühle, die eine Sache eskalieren lassen. Und wenn eine persönliche Betroffenheit entsteht, dann fällt es mir in der Regel schwer, sachlich zu bleiben. Konflikte oder das Wort Konflikt kommt ursprünglich aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Aufeinandertreffen oder Zusammenstoß. Und wenn ein solcher Zusammenstoß passiert, vielleicht vergleichbar mit dem Zusammenstoß, Autounfall, Autozusammenstoß, dann kommt es erstmal zum Stillstand, dann geht es nirgendwo mehr hin. Und es geht so lange nicht weiter, bis die Sache zwischen beiden Seiten wieder geklärt ist. Bevor beide Seiten überhaupt auch wieder eine Lösung anfokussieren können, braucht es den Blick auf die Bedürfnisse hinter dem Gefühl, das die Sache hat eskalieren lassen. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, was das für mich schön verdeutlicht. Auf der einen Sache habe ich so das Sichtbare, so der Eisberg, das, was oben drauf ist, über der Wasseroberfläche, das ist so die Sache, das Problem, das sichtbar wird, der Unfall, der Konflikt, auch hier in der Situation das Leid Israels, was sie durchmachen mussten. Und das Gefühl, das oft durch eine Reaktion erst an der Oberfläche so leicht sichtbar wird, ist meistens so ein bisschen die Tür für das eigentliche Problem. Das, was unter der Oberfläche schlummert, was nicht sichtbar ist, aber wo die eigentliche Verletzung stattgefunden hat. Und ich finde es sehr spannend, so im Konflikt, die Wut zum Beispiel, die will Recht. Die Wut sagt, vielleicht bei einem Autounfall, ich hatte eine grüne Ampel. Ich hatte das Recht zu fahren. Ich hatte Vorfahrt. Und es ist mein gutes Recht, wenn ein anderer mir die Vorfahrt nimmt, dann auch wütend auf den anderen zu sein. Ich hatte Vorfahrt. Die Trauer, lesen wir hier, die Trauer sucht Verständnis. Und beim Volk Israel lesen wir in diesem Abschnitt davon, dass sie von Trauer überfallen wurden. Trauer gegenüber ihrem Gott. Und diese Trauer, diese Zeit der Trauer, die war schon sehr lange da. Wieso mussten wir all das Leid in der Vergangenheit im Exil durchmachen? Wir verstehen es nicht. Wir verstehen nicht, warum Gott uns verlassen hat. Sie möchten verstehen, wieso das geschehen ist. Und das ist immer so ein bisschen die Herausforderung der meisten Konflikte, nämlich dass das Bedürfnis hinter dem Gefühl erstmal nicht sichtbar ist. Und solange wie das Bedürfnis nicht sichtbar ist, bleibt es beim Stillstand zwischen beiden Seiten. Es braucht immer erst die Bereitschaft, von einer der beiden Seiten den ersten Schritt auf den anderen zuzugehen, damit der Konflikt auch zu einer Lösung kommt. Ja, du hast recht. Du hast absolut recht. Ich bin über die rote Ampel gefahren und ich bin schuld an diesem Unfall. Und ich trage dafür die Verantwortung. In der Situation hier wendet Gott sich seinem Volk durch die Lesung der Tora zu und sagt, der Grund eurer Trauer, der liegt darin, dass ihr euch als mein Volk euch von mir abgewendet habt. Trauer will Verständnis. Und wenn das Bedürfnis sichtbar werden darf, wer auch immer den Mut hat, da den ersten Schritt zu gehen, dann kann ein Konflikt zu einer Lösung kommen. Spannend hier bei den Grundgefühlen, die ein jeder Mensch besitzt, gibt es, wie ihr seht, nur ein einziges Gefühl, dass das Bedürfnis hat, sichtbar zu werden, dass das Bedürfnis hat, sich mitzuteilen. Und das ist überraschenderweise die Freude. Freude will sich mitteilen. Freude sagt, hallo, hier bin ich. Und sie drückt sich förmlich jedem auf, der ihr in den Weg steht, egal ob die Person das will oder nicht. Und kann so auch manchmal ein bisschen nervig sein für den einen oder anderen. Vielleicht aber auch aus dem Grund, weil die Person vielleicht auch gerne sich genauso freuen würde. Exkurs Ende. Ich hoffe, das hilft vielleicht dem einen oder anderen. Mir hat es geholfen, denn was hier auch deutlich wird, ist, dass jedes Gefühl wichtig ist. Jedes Gefühl will gesehen werden. Und erst wenn das geschieht, samt dem Bedürfnis, was dahinter steckt, kann Heilung geschehen. Und da, wo Menschen heil werden, da kommt Freude ins Leben. Zurück zu Nehemia. Nachdem das Volk verstanden hatte, wieso Gott das Exil zugelassen hat, konnte ihre Trauer darüber zu einem Ende kommen. Und sowohl Nehemia als auch Esra unterbinden an dieser Stelle direkt auch ein falsches Gottesbild. Nämlich, dass das Volk meinen könnte, sie müssen nun mit ihrer Trauer einen zornigen Gott besänftigen. Das Volk musste bereits die Verantwortung für ihr Handeln tragen. Die Schuld, die durch die Abkehr entstanden ist, die wurde durch das Exil ja schon übernommen oder die Verantwortung wurde übernommen. Die Konsequenz musste getragen werden. Und durch ihre Umkehr an diesem Tag wurde auch die Beziehung zwischen Gott und dem Volk Israel wiederhergestellt. Und es braucht keine Besänftigung mehr eines zornigen Gottes. Vielmehr stellen Nehemia und Esra klar, dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Geht hin, esst Fettes, trinkt Süßes und sendet Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig und darum seid nicht bekümmert. Darum darf eure Trauer jetzt ein Ende finden, denn die Freude am Herrn, die ihr wiederentdeckt habt, durch das Verstehen, durch die Erkenntnis, ist eure Stärke. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Seid nicht bekümmert. Vor 1,5 Wochen hat uns Udo mit in den Predigertext hineingenommen. Alles hat seine Zeit. Trauer hat seine Zeit. Aber da, wo Wiederherstellung geschieht, da darf aus Trauer auch wieder Freude werden. Und das bedeutet nicht, dass wir uns immer und zu jeder Zeit immer nur dazu zwingen müssen, Freude zu empfinden. Wenn wir in Philipper 4, Vers 4 lesen, ein Vers, der aus meiner Sicht schnell falsch verstanden werden kann, freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich euch, freut euch, dann bedeutet das nicht, dass Freude das einzige Gefühl ist, das ich in diesem Moment, vielleicht auch im Moment der Trauer zulassen sollte oder zu dem ich mich immer zwingen muss. Nein, beides darf Raum einnehmen. Doch im Leid und in der Trauer kann es durchaus passieren, dass ich keinen anderen Fokus mehr habe. Ich kann mich in der Trauer verlieren. Und dieser Vers aus Philipper 4, Vers 4, da will entgegensetzen, es gibt etwas im Leben eines Christen, das dazu beitragen kann, dass du egal in welcher Lebenssituation Hoffnung und Freude empfinden kannst. Leid hat niemals das letzte Wort, so real der Tod auch ist. Jeder von uns, wir haben es beim Hoffnungsfestival gehört, Herr, bedenke uns, Herr, lehre uns, dass wir sterben müssen. Uns ist völlig klar, am Ende eines jeden Lebens steht der Tod. Aber Christen haben eine Hoffnung und diese Hoffnung erfüllt sie mit Freude über den Tod hinaus. Und beide Verse, sowohl Nehemia als auch der Philipper-Vers, die drücken eine zentrale Botschaft aus. Wahre Stärke kommt aus der Freude, die im Herrn gegründet ist und nicht aus eigener Kraft. Doch wie komme ich jetzt zu dieser Freude? Wie kann meine Freude oder die Freude an Jesus zu einer Kraftquelle werden, die mir hilft, alles im Leid zu ertragen? Es ist ja schön und gut, dass hier verschiedene Autoren der Bibel sich einig sind. Aber wie sieht das denn jetzt ganz praktisch für mich aus? Die nicht so fromme Variante, mal ganz allgemein ausgedrückt, ist: Freude entsteht aus Dankbarkeit. Jetzt im letzten Lied haben wir gesungen, wie viel Gründe es gibt zu danken. Doch für Dankbarkeit muss ich mich immer entscheiden. Ich muss mich an das erinnern, wofür ich dankbar bin. Ich muss sie jeden Tag immer wieder aufs Neue trainieren. sonst geht Dankbarkeit sehr schnell flöten. Und das kann praktisch so aussehen, dass bevor ich schlafen gehe, ich immer einfach mal 3 Dinge aufzähle am Abend, für die ich dankbar bin. Ein dankbarer Mensch ist auch ein freudiger Mensch. Und das hängt schlicht und einfach damit zusammen, dass im Gehirn Neurotransmitter und Hormone freigesetzt werden. Und diese bestimmten Neurotransmitter und Hormone, die reduzieren Stress, die wirken antidepressiv, die verbessern Beziehungen und können sogar Schmerzen lindern. Wissenschaftlich bewiesen, wissenschaftliche Fakten. Wer dankbar lebt, hat mehr Freude im Leben. Das steckt mal in aller Kürze, da steckt in aller Kürze viel Wahrheit dahinter, reicht mir persönlich aber noch nicht. Die fromme Variante, und hier nur weil etwas fromm ist, heißt das nicht, dass es schlecht ist. Im Gegenteil, Menschen haben kein Problem damit, wenn Christen fromm sind. Sie haben eher ein Problem damit, wenn Christen fromm tun. Die fromme Variante lautet, erfüllende Freude kommt immer nur aus einem geisterfüllten Leben. Und ein geisterfülltes Leben kann niemals über Nacht geschehen. Ein Zitat von James Houston, was es für mich auf den Punkt bringt, da sagt er, geistliches Wachstum ist die langsamste aller menschlichen Bewegungen. Und das kann natürlich ein bisschen frustrierend sein. Geistliches Wachstum braucht Zeit. Es ist ein lebenslanger Lernprozess, sich das anzueignen. Und je nachdem, wie bewusst ich mich in meinem Leben darauf ausrichte, werde ich die Früchte früher oder später oder gar nicht erleben. Und es kann für manch einen auch ein Dämpfer sein. Geisterfüllt Leben braucht Zeit. Und es fängt erstmal damit an, dass ich weniger tue. Von Jesus selbst, dessen Leben das Potenzial hatte, maximal überfüllt und gestresst zu sein, lesen wir in den Evangelien über 10-mal, dass er sich in die Stille hineinbegeben hat, aus dem Trubel hinaus. Und das ist nur so eine ungefähre Zahl, Dunkelziffer und Andeutungen habe ich mal ausgeschlossen. Was war der Grund dafür, warum Jesus diese Stille gesucht hat? Er suchte die Stille, um Gemeinschaft mit seinem Vater zu haben. In Markus 1 lesen wir, früh am Morgen, als es noch dunkel war, stand er, also Jesus, auf, ging hinaus und begab sich an einen einsamen Ort und dort betete er. In Lukas 6, in jenen Tagen aber ging er auf einen Berg, um zu beten und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet bei Gott. Und selbst am Ende, Matthäus 26, lesen wir, und er entfernte sich ein wenig von den anderen und er fiel auf sein Angesicht und betete. Geisterfülltes Leben bedeutet, mach weniger von dem, was alle anderen auch machen und sei bei Gott. Und wie oft höre ich dieses Argument, ich habe keine Zeit für Zeit mit Gott. Der Alltag ist zu überfüllt, zu stressig, zu viele Termine, beim besten Willen. Ich habe keine Zeit. Ich würde ja gern mehr Zeit mit Jesus verbringen wollen. Wenn du so redest, dann konfrontiere ich dich mit einer traurigen Realität. In diesem Fall ist Jesus dir nicht wichtig genug. Punkt. Und das darf ich ehrlich einfach mal annehmen. Auch wenn ich das als Christ vielleicht nicht immer wahrhaben will, wenn du keine Zeit für Gott hast, nicht mal 5 Minuten am Tag, dann ist Jesus dir nicht wichtig genug. Und ich kenne das ja selbst auch, dass der Alltag das Potenzial hat, mich von Gott wegzuführen. Und das liegt bei mir daran, dass ich mich bewusst dafür entscheide, Gott außen vor zu lassen. Und immer dann, wenn ich Gott im Alltag außen vor lasse, dann wird mein Leben ruckzuck wieder voll. Wieder voll und stressig. Und ich habe irgendwann in meinem Leben gemerkt, wie Martin Luther, glaube ich, schon ähnlich gesagt haben soll, je stressiger mein Alltag wird, je mehr Ruhepausen mit Gott muss ich einbauen. Und das geht nur, wenn ich Ablenkungen entferne. Wenn ich das Handy mal beiseite lege, mal den Flugmodus einschalte und auch wenn ich Termine streiche. Hat Gott die gleiche Priorität wie jeder andere Termin, den ich selbstverständlicherweise in meinen Terminkalender eintrage? Ich habe bei mir die Erfahrung gemacht, anders klappt es nicht. Wenn ich nicht entschleunige, wenn ich nicht Termine streiche, wenn ich nicht mein Handy mal beiseite lege, dann habe ich wirklich keine Zeit für Gott. Dann ist Gott mir nicht wichtig genug. Gottes Name, das erfahren wir in der Begegnung, die Gott mit Mose hat, ist: Ich bin da. Ich bin zu jeder Zeit da. Das ist Teil seines Wesens und das bringt uns aber nichts, wenn wir selbst nicht im Augenblick, im Hier und Jetzt sind. Was könnte sich allein durch 5 Minuten am Tag bei dir ändern, die du damit verbringst, einfach nur bei Gott zu sein? Und damit meine ich nicht 5 Minuten Bibel lesen am Tag, sondern ich meine 5 Minuten einfach nur sein bei Gott. Stille aushalten, einen Gedanken, ein Gebet zu Gott werfen, wieder ruhig sein und zum Schluss Danke, Jesus, sagen. Was könnten 5 Minuten verändern in meinem stressigen Alltag? Aus meiner Sicht, aus dem Sein bei Gott, erwächst ein geisterfülltes Leben. Und der Maßstab, an dem du ein geisterfülltes Leben messen kannst, der befindet sich in Galater 5. Und da lesen wir: Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgehen oder nachgeben. Die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, die besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Und gegen solches Verhalten hat übrigens auch niemand etwas einzuwenden, der Jesus nicht nachfolgt. Wenn du Menschen draußen auf der Straße begegnest, wird sich niemand über dich beschweren, wenn du so mit ihnen umgehst. Und deswegen dürfen wir mal über die Frage nachstellen: Wie würden die Menschen, die dich am besten kennen, sagen, dass du dich in den letzten Jahren vielleicht auch verändert hast? Bist du liebevoller geworden? Bist du mehr erfüllt von Frieden und Freude? Als Christen eigentlich so die Früchte, die der Geist hervorbringt, von denen wir eigentlich von Jahr zu Jahr immer mehr empfangen dürfen. Das Ziel, die Nähe Gottes zu suchen, das ist für mich, dass Gott uns in dieser Nähe zu Menschen der Liebe macht. Und das bedeutet auch, dass er alles andere, was mich davon abhält, ein Mensch der Liebe zu sein, ausräumen möchte. Und da lesen wir auch in Galater 5, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Alkoholsucht, Fressgier und noch vieles andere. All das muss weg. All das muss ausgeräumt werden. Geistliches Wachstum, aus dem heraus eine tiefe Freude entspringt, das braucht natürlich Zeit, wenn all diese alten Angewohnheiten, diese alten Lebensweisen immer noch in meinem Leben sind und die mir und meinen Mitmenschen nicht gut tun. John McCormack, der schreibt in seinem Buch Leben vom Meister lernen: Freude können wir auf dem gesamten Weg mit Jesus erleben. Sie ist das Hauptmerkmal eines Lebens, das sich um Gott dreht. Und hierbei meint er nicht eine Freude im Sinne eines emotionalen Hochs. So im Moment überwältigt, aber auch leider nur unbeständig und flüchtig. Hey, cool, ich habe eine 1 in Englisch bekommen oder mein Chef hat mir eine Gehaltserhöhung gegeben. Das ist richtig großartig, da freue ich mich darüber. Aber das flacht auch wieder ab. John McCormack, der meint mit dieser Freude, er beschreibt es mit einer leisen Unterströmung, die sich allmählich an dem Grund unserer Seele ansammelt und langsam aber beständig nach oben steigt und zu einer Quelle wird, zu einer Quelle des Lebens. Diese Freude, die ist beständig. Sie bleibt und ist unabhängig meiner Lebensumstände. Und sie nimmt von Jahr zu Jahr immer mehr zu. Im Alter zeigt sich, wer ich wirklich bin, in was ich hinein investiert habe. Und oftmals ist es erschreckend, was für ein Charakter nach 70 oder 80 Jahren bei manchen Menschen sichtbar wird. Wie Verbitterung, wie Zorn, wie Wut, wie Angst immer noch Teil ihres Lebens sind. Schuld, wie Dinge einfach selbst im Alter nach 70, 80 Jahren immer noch nicht verarbeitet, aufgearbeitet wurden und Menschen wirklich krampfhaft daran festhalten. Aber wenn ich geisterfüllt lebe und die Früchte des Geistes in mir immer sichtbar werden, dann glaube ich folgende Aussage, und ich finde es sehr passend, wie Pete Scazzero das ausgedrückt hat: Das beste Jahrzehnt deines Lebens werden die 70er sein. Das zweitbeste deine 80er und das drittbeste deine 60er. Und mit besten meint Pete nicht automatisch das glücklichste, sondern er meint das erfüllteste, das freudigste und das hilfreichste auch für deine Mitmenschen. Und jemand, der für mich so eine tiefe und beständige Freude in seinem Leben zum Ausdruck bringt, das ist für mich als Beispiel der Heinz. Und Heinz, ich darf dich jetzt mal nach vorne bitten, du darfst gern mal Zeugnis geben, was für dich dieser Vers bedeutet: Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und uns daran teilhaben lassen, wie dich diese Freude auch mit 80 Jahren, ich weiß dann genau das Alter tatsächlich gerade gar nicht, aber diese Freude dich auch im Alter immer noch erfüllt.
Ja. Es hat mich sehr erfreut, als der Markus zu mir gekommen ist und gesagt hat, du könntest du eigentlich noch ein Zeugnis geben am Sonntag. Da habe ich gesagt, oh, nichts lieber wie das, das mache ich sehr gern. Und ich möchte an das anknüpfen, was der Markus gesagt hat, und zwar mit dem Alter, dass das letzte Jahrzehnt das Beste sein soll. Aber es kann auch anders laufen. Wenn man mal so 57 Jahre auf dem Weg ist, dann ist oft so, dass so ganz langsam der Lack abgeht, wenn man nicht aufpasst, geistlich. Und dass man dann einfach in eine gewisse, in einen Turnus reinkommt, wo dann eben nicht mehr so gut ist. Also bei mir kommt immer wieder mal Schwäbisch durch, aber das ist ja nicht schlimm. Ja, also mir ist es so gegangen, so vor einem halben Jahr etwa, ich habe das mit der Freude, das habe ich eigentlich irgendwo vermisst. Und am Abend war ich im Bett gelegen und habe dann meine Bibel gelesen und habe mich das Bibelwort sehr stark angesprochen. In Offenbarung 2, Vers 4, da ist das Sendschreiben an die Epheser. Und da wird aufgezählt, was sie alles Gutes gemacht haben. Aber dann kommt der Hammer, dann kommt der Satz: Aber ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlässest. Huch! Und das hat mich angesprochen. Und das ist mit mir gegangen. Und ich habe mich dann geprüft und habe überlegt, die erste Liebe. Ja, ich muss mir dann ganz ehrlich eingestehen, dieses Salz in der Suppe hat einfach in gewisser Weise gefehlt. Und dann war noch eine Sache beim Männerkreis, haben wir mal einen Vortrag miteinander durchgesprochen. Und dort ist das Thema gewesen, unter anderem, neben anderen Themen, der Heilige Geist als Mentor. Und das hat mich so stark angesprochen, dass ich heimgegangen bin und gesagt habe, also Herr, ich will mit dir und mit dem Heiligen Geist die Zusammenarbeit jetzt einfach ganz neu intensivieren. Und ich will die Liebe, die erste Liebe, wieder neu erwecken lassen. Und das habe ich dann auf den Weg gebracht. Und dann war es interessant, wie ich das erlebt habe, dass der Geist Gottes mich wieder mobilisiert hat, wie er wieder mehr und mehr an mir gearbeitet hat. bin in einer Andacht gewesen. Jetzt komme ich nicht mehr mit der 2 Minuten.
Vorsicht, ja, Heinz,
Vorsicht. Ich mache ganz schnell.
Ja. Ja, ihr lacht.
Ich habe in der Andacht, ist mir klar geworden, was es bedeutet hat für Jesus, für uns auf dieser Erde zu sein, bis zum Tod am Kreuz. Und das ist mir so klar geworden, so verklärt worden. Und da habe ich einfach, ich habe geweint. Ich war so in der Gegenwart Gottes drin. Ich habe geweint vor Glückseligkeit, was er für mich da hat. Und das Wort vom Kreuz so mir vor Augen gestellt worden ist, die Schönheit von Jesus so verklärt worden ist. Und dann ist so ganz nebenbei, kann man nicht sagen, aber dann hat sich die Freude Bahn gebrochen. Und die Freude hat sich dann wieder eingestellt und ich habe gespürt, dass von der ersten Liebe zu Jesus, dass da wieder so peu à peu zurückkommt und mehr wird. Ja, und das habe ich erlebt. Es gäbe noch viel zu sagen auf meine Gebetsspaziergänge in der Andacht daheim und überall, wo ich so bin, erlebe ich so viel in der letzten Zeit. Da kennt man also schon fast, man sollte eigentlich ein Tagebuch führen. Aber das ist so wunderbar. Ich kann also nur sagen, wer sich zu Gott naht, wer sich zu Jesus naht, zu dem naht er sich auch. Und das ist so eine wunderbare Sache, das Zwiegespräch, die Gemeinschaft. Und ganz nebenbei spürt man dann einfach, dass man auf einmal merkt, das beschäftigt mich nicht mehr, das ist weggefallen, wie du gesagt hast. Und dass auf einmal ein Reinigungsprozess und, wieder stattfindet. Und ich bin sehr glücklich.
Vielen Dank, Heinz.
Amen. Amen.
Sich Gott nahen, nicht aus dem Zwang heraus, sondern aus dieser tiefen Freude, weil erkannt wurde, weil verstanden wurde, was das Kreuz für ihn persönlich auch bedeutet. Und ich glaube, am Kreuz wird der größte Beweis sichtbar, was für ein Potenzial Jesus im Leben eines jeden Einzelnen haben kann. Welche Freude dadurch sich Bahn brechen kann, wie Heinz es auch gesagt hat. Und beim Eisberg, den ich am Anfang gebracht habe, da wurde dieses Gefühl, das Gefühl von Freude, das das Bedürfnis hat, immer nach außen zu gehen, wurde sichtbar, andere anzustecken. Und Jesus sagt in Johannes 15, Vers 11, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Und auch die Freude von Jesus, die will andere Menschen anstecken. Die Freude von Jesus, von der Jesus hier redet, die ist keine oberflächliche Heiterkeit, sondern eine tiefe geistliche Freude, die aus der Gemeinschaft mit Gott hervorkommt. Oft trotz Leid, trotz Schwierigkeiten. Und diese Freude kann zu einer tiefen Quelle der Kraft werden, wie wir es in Nehemia 8, Vers 10 gelesen haben. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Sie entspringt allein aus diesem Geisterfüllten, aus diesem bei Gott sein. Und deshalb möchte ich am Ende mit einer Frage, die vor allem die Christen betrifft, enden. Was für eine Priorität möchtest du diesem geisterfüllten Leben geben? Bist du bereit, im Alltag weniger zu tun, um mehr bei dem zu sein, der dich mit dieser tiefen Freude erfüllen kann? Denn spätestens am Ende deines Lebens wird sichtbar werden, was deine und auch was meine Priorität war. Und ich bete für mich persönlich jeden Tag immer wieder aufs Neue, dass die Freude von Gott durch ein geisterfülltes Leben auch in meinem Leben immer sichtbarer wird. Dass die Freude von Jahr zu Jahr zunimmt und dass ich das auch an den Früchten des Geistes erleben darf. dass andere Menschen mir das spiegeln. Herr Markus, bist wieder um ein Jahr freudiger geworden. Amen.